Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, seit einer Woche ist die neue Regierung im Amt. Ein guter Moment also, um eine der besten Kennerinnen deutscher Politik zu fragen, wie sie auf diesen Staat schaut, der ein bisschen holprig war und über den sie mit Blick auf die gescheiterte erste Kanzlerwahl den schönen Satz sagte: Ich war überrascht, wie überrascht die alle waren. Und die sagt, wenn man eine Idee davon kriegen will, unter welchen Bedingungen diese Koalition arbeitet, dann müsste man es so formulieren: Wenn Jens Spahn vom Nordpol kommt, dann kommt Matthias Miersch vom Südpol. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Ja, und wenn wir schon, und da geht der Blick zu diesem Mann, wenn wir schon über exotische Destinationen sprechen, also über Jens Spahn am Nordpol und Matthias Miersch am Südpol, dann müssen wir natürlich auch unbedingt über Ralf Stegner in Baku sprechen. Was ist das für eine Reise zu einem Treffen mit Putin-Freunden, die ausgerechnet einer der Geheimdienstkontrolleure des Deutschen Bundestages macht? Und was wird, Blick auf ihn, aus seinem politischen Vermächtnis, seinem Großprojekt, einer der wenigen echten Reformen aus der Krankenhausreform? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach. Freue mich sehr. Ja, wenn Karl Lauterbach im Raum ist, dann fällt traditionell wenig später ja das Wort Harvard. Und das ist das Stichwort für diesen Mann, einer der wenigen Deutschen, der an einer der berühmten amerikanischen Elite-Universitäten lehrt, in dem Fall Notre Dame in Indiana. Er gehört also zu den Professoren, die J.D. Vance, der Vizepräsident, ganz ausdrücklich und offiziell zum Feind erklärt hatte. Amerika, sagt er, bräuchte tatsächlich eine echte Verfassungsreform, um das Land zukunftsfest für den neuen Autoritarismus des 21. Jahrhunderts zu machen. Wie genau? Fragen an Rüdiger Bachmann. Herzlich willkommen. Ja, Trumps eigentliches Genie, sagt Rüdiger Bachmann, besteht darin, ganze Gruppen immer wieder gegeneinander auszuspielen. Und das führt direkt zu Johannes Hanau, der 10 Jahre lang unser Mann in New York war, in der entscheidenden Zeit auch, und der gestern Abend in einer sehr sehenswerten Dokumentation gezeigt hat, was da gerade in Amerika passiert. Trump, die Russen und die Tech-Bros, wie er sie nennt, sind gerade dabei, an den richtigen Stellen reinzuschlagen und das Land aufzubrechen, sagt er. Und das Ziel ist, Amerika, so wie wir es kennen, schlicht zu erledigen und die EU gleich mit. Und wenn man ihm genau zuhört, dann versteht man, dass das eigentlich Beunruhigende ist. Das passiert nicht irgendwie so. Es gibt für all das offenbar einen Plan. Lange schon. Und wir sind gerade dabei und sehen zu, wie er umgesetzt wird. Herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht die erste Frage an Eva Quadbeck. Gestern Regierungserklärung von Friedrich Merz. Was haben Sie erwartet? Was haben Sie bekommen? Gesehen an der Überschrift bei den Kollegen, glaube ich, von Spiegel Online. Es war keine Regierungserklärung, eher eine Steuererklärung. Haben Sie es auch so empfunden?
Nein, also ich würde das etwas anders beurteilen. Also wenn ich jetzt mal diesen Holperstart vor die Klammer ziehe und auch die ersten strittigen Debatten um Grenze und um die Rente, dann finde ich, war das ein sehr solider Regierungsauftakt. Weil was hat er gemacht? Er ist eingestiegen mit der Außenpolitik, wo er in der vergangenen Woche wirklich schon einen guten Job hingelegt hat. Paris, Warschau, Brüssel, Kiew, hat ein Signal für die Bundeswehr gesetzt, ist dann auf die Innenpolitik gekommen, hat da einmal die SPD umarmt, indem er sich bekannt hat zur Rente 48%, indem er gesagt hat, Mindestlohn wäre wünschenswert, den auch tatsächlich auf 15 Euro zu erhöhen, Tariftreue und noch viele andere Dinge. Und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Friedrich Merz mich an so einem Tag unterhält, dass er irgendwie Kür abliefert, sondern er hat im Grunde genommen das, was im Koalitionsvertrag steht, die wichtigsten Punkte genannt, gesagt, wir wollen es wirklich umsetzen. Und deshalb finde ich es in Ordnung, wie er das gemacht hat, und würde sogar sagen, das war gelungen. Und er hat eben auch den Ernst der Lage erkannt, indem er dann jetzt auch nicht nur Union in diese Rede gepackt hat, sondern auch ganz viel große Koalition. Er hat sich als Mann der Mitte positioniert, so kennen wir ihn ja auch nicht unbedingt in der Rolle, und hat da aus meiner Sicht dann eben auch einen neuen Akzent für seine jetzt kommende Regierungspolitik gesetzt.
Ich fand es ja interessant, dass einer, wie er auch dann auch verunsichert wirkt, ne? Also in der Opposition, da hat er frei geredet und richtig ausgeteilt. Jetzt liest da einer sehr genau jeden Satz, jedes Wort vom Papier ab. Warum, Herr Lauterbach? Weil jedes Wort in der Regierungsverantwortung plötzlich einen ganz anderen Wumms entwickelt, wenn man sich einmal verstolpert?
Ja, so ist es in der Tat. Es wird jetzt darauf geschaut, was macht er falsch? Wo beginnt er, einen Fehler zu machen? Wo kann man Dinge also gegen ihn verwenden? Was kann man gegeneinander ausspielen? Daher stimme ich Frau Quadbeck zu. Das war eine solide Brot- und Butterrede. Und
die war fehlerfrei. Würde sich freuen über dieses Kompliment.
Ja, es war fehlerfrei, ja. Und also es war eine Umarmung auch der SPD. Ja. Ja. Das ist bei uns gut angekommen, das wird wahrgenommen. Es ist ein ganz klares außenpolitisches Bekenntnis zum Unterstützen der Ukraine gekommen. Das hat mir persönlich gut gefallen. Mhm. Und somit war die Rede wirklich voll in Ordnung und hat gepasst. Es war auf jeden Fall ein sehr seriöser Auftritt. Mhm. Was jetzt da in den nächsten Wochen passiert, das wird darüber entscheiden, wie es weitergeht. Mhm. Also jetzt ist ja viel angekündigt worden. Und ich glaube, also wir müssen jetzt liefern. Wenn die Regierung nicht wirklich also reibungslos liefert, dann wird das also nach kurzer Zeit wird das sehr kritisch bewertet werden. Also es hängt einfach davon ab, was kommt jetzt überhaupt.
Wie geht denn der Blick aus dem Ausland eigentlich gerade auf Deutschland? Vielleicht erst Herr Bachmann.
Also ich würde zustimmen. Das Wort, das mir in den Sinn kam, war ernsthaft. Also es war sicher keine visionäre Rede in dem Sinne, dass er jetzt die geistig-moralische Wende verkündet hat, so wie Helmut Kohl das bei seiner Regierungserklärung gemacht hat oder so. Aber ich fand gut auch, dass er am Anfang die Ukraine als wirkliches Problem Europas und Deutschlands, nicht nur sozusagen als peripheres Problem dargestellt hat. Und dann vor allen Dingen von dem Ukraine-Problem ist er dann gleich auf seine Vision für Europa gekommen. Hat nicht nur die ganzen Besuche nochmal aufgezählt, sondern wirklich gesagt, was er für Initiativen auch in Europa starten will. Da hätte er für meinen Geschmack tatsächlich noch etwas visionärer sein können, zum Beispiel mal darüber nachzudenken, das, was alles im Koalitionsvertrag schon drinsteht, aber das hätte man vielleicht noch an dieser Stelle gleich am Anfang stärker betonen können, zum Beispiel die Vollendung der wirklichen Markteinheit, des einheitlichen Marktes, des Binnenmarktes. Wir sagen immer so, Europa hat einen einheitlichen Binnenmarkt, der ist aber ja noch gar nicht vollendet. Wir haben viele Märkte, die Kapitalmärkte, die Banken und so weiter, da haben wir alle noch keine Unionen. Das ist jetzt die Aufgabe, denke ich, vor der die europäische Politik unter Mitführung von Friedrich Merz steht. Der hätte vielleicht ein bisschen visionärer sein können, aber das dass er eben Europa und die Ukraine so zentral nach vorne gestellt hat. Das fand ich sehr sympathisch. Und man hat das Gefühl, dass er versteht, dass die Zeiten so ernst sind, dass man, dass ja vielleicht dieses Motto der Arbeitskoalition wirklich das Richtige ist auch und gerade keine großen Visionen.
Johannes, du hast gerade gesagt, du warst bis 23, glaube ich, ne, warst du in New York, kennst Amerika sehr, sehr gut, jetzt wohnhaft in Singapur. In Asien spielt dieser deutsche Regierungswechsel irgendeine Rolle?
Ich glaube, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich sehe, wie wir in Deutschland diskutieren. Denn in Asien spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle. Die haben ganz andere Probleme. Man hat noch eine sehr gute Meinung von Deutschland, die ist aber auf dem absteigenden
Ast sozusagen. Aber spielen wir da noch eine Rolle? Es geht ja nicht um den Regierungswechsel, aber um die Frage, ob Deutschland noch ein Player ist.
Deutschland ist ein Player, aber man sieht Deutschland schwächeln. Das ist schon so. Man sieht, dass Deutschland, ich habe eine kleine Anekdote, ich habe einen Singapurer kennengelernt, der viel mit Stahl handelt. Und dann sprach er mich auf Deutsch an, sagte, woher können Sie so gut Deutsch? Er sagte, ich habe meinen Stahl immer aus Deutschland gekauft, bester Stahl überhaupt. Und dann sagte er, aber ihr tut mir echt leid, das ist vorbei. Wir kaufen unseren Stahl jetzt in China, der ist genauso gut, der kostet aber nur die Hälfte. Und da sagt er eben, das ist Deutschland, wenn Deutschland nicht aufpasst, wie man mit dieser großen asiatischen Konkurrenz umgeht, dann wird Deutschland bedeutungslos werden. Deutschland war sehr stark, Deutschland hat einen sehr guten Ruf in der Region, aber der Ruf wird langsam kleiner.
Sie machen es besser, Sie machen es schneller, Sie machen es billiger?
Ja, das ist das, was Sie sagen.
Und wie schauen Sie auf das, was sozusagen mal deutsches Arbeitsethos war?
Wenn ich ganz ehrlich bin, die lachen.
Gib mal bitte eine ehrliche
Antwort. Wenn ich ganz ehrlich bin,
bitte.
Die lachen drüber. Also ich habe viele asiatische Freunde, die lachen sich scheckig. Also dass in Deutschland über eine 4-Tage-Woche gesprochen wird, manche sprechen sogar von 3-Tage-Woche, das verstehen die nicht. Aber da muss man auch sehen, das ist ein ganz anderer Entwicklungsstand. Die Leute sind wahnsinnig hungrig, ob das in Indonesien ist, ob das in Malaysia ist, in Vietnam. Die Leute schaffen und die wollen sich ein neues Leben aufbauen. Ja. Und die verstehen nicht, dass diese Diskussion, die wir in Deutschland führen, die sind für die so weit weg von ihrer Lebensrealität, dass sie damit nicht wirklich was anfangen.
Was heißt denn Work-Life-Balance auf Chinesisch?
Das kann ich dir nicht sagen. Die gibt's da nicht.
oder auf Singapur spricht man ja Chinesisch. Ne?
Nein, also Work-Life-Balance, das ist das auch in Singapur.
Das, aber ist das ein Thema, sehr hoch, den Begriff?
Ich glaube, den Begriff kennen die gar nicht, Work-Life-Balance. Also wenn ich in Singapur mit Leuten spreche, das ist ja sehr hochentwickelt, aber auch die sprechen davon eigentlich immer nur, wie viel sie arbeiten. Also es geht immer um Arbeiten, Dinge schaffen, um Dinge zu erreichen, Dinge zu ermöglichen. Das ist eine völlig andere Mentalität. Das weiß ich nicht genau, aber ich sag mal, also ich glaube, man macht nicht mehr freiwillig als 10 Tage Urlaub, weil das wird nicht so gern gesehen, wenn man zu viel Urlaub hat.
Wahnsinn.
Das ist völlig andere Mentalität, total andere Mentalität.
Herr Lauterbach. Die ist sowas, wenn wir, also ich habe jetzt gerade gehört, solide Brot- und Butterrede und so weiter. Ich hätte da viele Anmerkungen, auch über Gaza haben wir gestern sehr intensiv gesprochen, finde ich auch etwas, was man neu austarieren müsste. Ich habe die Klarheit von Macron an dem Punkt, irgendwie, die fand ich bemerkenswert, muss man sagen. Aber so die anderen großen Debatten, Arbeitsmarktreform, die große Sozialreform, Sie sagten gerade, da hat einer die SPD umarmt. Das ist sozusagen die Chiffre für... Wir setzen alle Lieblingsprojekte im sozialen Bereich der SPD um. Und das ist definitiv nicht die 6-Tage-Woche. Das ist auch nicht im Zweifel mehr arbeiten, das ist auch nicht länger arbeiten, sondern das ist sozusagen Rente festschreiben, Rente mit 63, Mütterrente, geht alles weiter.
Das sind ja, ehrlich gesagt, Vorurteile. Die SPD ist ja auch leistungsbereit. Und ich glaube zunächst einmal, dass wir hier...
Lächelt.
Ja,
ich habe aus einem anderen Grund gelächelt.
Dass wir hier die Work-Life-Balance wollen, dass die Menschen so leben wollen, das finde ich, ist in einer Demokratie, passt das. Also nur weil das in Singapur keine Rolle spielt, weil man dort ein anderes Lebensideal hat, ist das aus meiner Sicht nicht falsch. Man darf das nicht übertreiben. Ich finde, wir müssen stärker aufbauen in Bereichen, wo wir stark waren. Beispielsweise in der Wissenschaft, dort fallen wir zurück. In der Medizinforschung, wir fallen zurück. Bei der Digitalisierung, wir fallen zurück.
In der Autoindustrie fallen wir zurück.
Künstliche Intelligenz fallen wir zurück. Ja, aber mit der Autoindustrie, da müssen wir uns halt wandeln. Aber die anderen Bereiche, das sind Bereiche, da waren wir sehr stark. Und es gibt gar keine Gründe, da nicht stark zu werden. Dafür steht aber auch die SPD. Das ist einfach ein Vorurteil zu glauben, wir sind da nicht auf dem Platz.
Ja, es gibt ja einen Grund, warum Sie einen Begriff wie das Bürgergeld, jetzt von dem Sie wollen Sie ja plötzlich nichts mehr wissen.
Das heißt, nichts mehr wissen, dass das Bürgergeld in der jetzigen Form nicht funktioniert hat, das ist doch auch in der SPD nicht strittig.
Oder Merz sagt, das wird abgeschafft.
Ja, das wird
auch das ist so eine Chiffre für sozusagen diesen mangelnden Leistungswillen.
Ach, das ist doch falsch jetzt. Also es gibt Leistungswillen auch in der SPD. Diese Vorurteile, das nervt ungemein. Das Bürgergeld hat so nicht funktioniert, das muss man sagen. Dann räumt man es ab, da ist die SPD jetzt für bereit. Aber dass der SPD unterstellt wird, es gäbe keinen Leistungswillen, das ist einfach falsch.
Wenn man Sie sind die klassische Partei der Arbeiterschaft. Diese Arbeiterschaft wählt Sie nicht mehr.
Das ist
weil sie
richtig.
Das Gefühl hat, dass es nicht mehr gerecht zugeht in diesem Land. Und die wenden sich in Scharen der AfD zu. Warum?
Das ist richtig.
Weil sie ein tief sitzendes Gefühl von Ungerechtigkeit haben und das Gefühl haben, es lohnt sich nicht mehr, wenn wir uns anstrengen. Das
ja,
ist das Gefühl.
Alles gut. Also ich streite ja nicht ab, dass uns das Bürgergeld geschadet hat. Es sind nur von den Arbeitern, die wählen, wählt nur noch jeder Achte die SPD.
Genau.
Und somit liegen wir hinter der AfD und hinter der CDU an Rang 3. Knapp noch vor der Linkspartei. Das heißt, die Diagnose ist richtig, die Arbeiter wählen uns nicht mehr. Bei den Arbeitern haben wir von 26%, die uns gewählt haben, 21, 14 verloren. Wir sind bei 12 angekommen. Somit das stimmt. Und daran muss halt gearbeitet werden. Aber zu unterstellen, dass diese Nachricht bei uns nicht angekommen wäre, das ist
das nicht gemacht. Das
habe ja, ich will das nur. Auch wir sind leistungsbereit. Ich habe zum Beispiel in meinem Bereich für die Medizinforschung gekämpft und so weiter. Das ist auch. Wir sind ja
gerade
auch
Sie,
Teil dieser
SPD. Ihre Karriere ist doch beispielhaft für eigentlich das Aufstiegsversprechen der SPD.
So ist es.
Und Sie sind jemand, der unvorstellbar viel arbeitet. Sein ganzes Leben gearbeitet hat.
Ich arbeite gerne, genau.
So. Das heißt, das muss Ihnen doch, Ihrem Verständnis von Arbeit, läuft das doch diametral zuwider, was da sozusagen im Land doch diskutiert wird, das, was Johannes Hanau gerade sagte. Und ich habe neulich in der Süddeutschen, war sehr interessant, sprach ein Mann von der Arbeitsagentur, sprach darüber und sagte, natürlich haben wir ein Thema, bei der Arbeitszeit. Und wir haben es insbesondere da, wo Vollzeit gearbeitet wird. Wir haben da ein Thema. Und das muss man sich genauer anschauen. Und er hat das dann mal dekliniert und sagte, der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer hat 29 Tage Urlaub. Dann fehlt er im Schnitt an 19 Tagen im Jahr durch Krankheit. Da sind wir fast bei 50 und dann kommen noch mal je nach Bundesland 12, 13, 14 Feiertage obendrauf. Dann bist du bei über 2 Monaten, die der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber im Schnitt nicht zur Verfügung steht.
Genau, aber wenn man es dann international vergleicht, sind wir in Europa mehr oder weniger im Mittelfeld. Die Franzosen zum Beispiel machen sehr viel Urlaub.
Ich bin nicht sicher, dass die die Referenz sind.
Genau, aber ich will es so relativieren. Ich bin ja dafür, dass sich Arbeit lohnt. Ich stehe voll hinter dem Leistungsprinzip und also bekenne mich auch dazu. Ich bin ein Workaholic. Ich wende mich nur gegen das Vorteil, mit der SPD wäre da kein Blumentopf zu gewinnen, sondern das ist bei uns auch angekommen. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir beim Bürgergeld auch gesagt haben, das hat uns geschadet, das müssen wir abschaffen. Das haben wir auch gemacht.
Ich finde, man muss konzeptionell da 2 Dinge unterscheiden. Das erste ist tatsächlich, und da stimme ich völlig zu, wollen wir wirklich kulturell so sein wie Asiaten oder nicht? Und es ist, es kann, Wirtschaftswachstum kann sozusagen zwei Ausdrücke haben. In wirtschaftshistorisch ist das immer so passiert. Nämlich einerseits, man bekommt mehr physischen Konsum, also man kauft mehr Güter, mehr Dienstleistungen. Aber man kann sich auch mehr Freizeit über das Leben leisten. Also wir arbeiten einfach nicht mehr so viel wie etwa im 19. Jahrhundert oder gar davor. Und das ist auch ein Ausfluss von Entwicklung und Wirtschaftswachstum. Das sollte man also in diesem Sinne, ist die höhere Freizeit was Gutes. Das sollte man zunächst mal festhalten. Es ist aber schon so, und das ist, da soll die Politik übrigens, finde ich, nicht dazwischen regieren. Das ist der Ausfluss der Präferenzen der jeweiligen Leute. Und da kann man, finde ich, schon auch asiatische Gesellschaften kritisieren, denn glücklich und sind die auch nicht. Auch da haben wir Probleme mit Mental Health, mit mentaler Gesundheit und so weiter. Der andere Punkt ist...
Es geht ja vielleicht um einen Mittelweg. Es geht ja, ja, muss ja nicht, nein, muss ja nicht alle Asiaten werden.
Wo Politik wirklich gefordert ist, zu gucken, gibt es Dinge, wo die Politik sozusagen, wo Leute eigentlich arbeiten wollen und ihnen sozusagen Steine in den Weg legt. Also zum Beispiel Stichwort sogenannte Transferentzugsraten. Also mit anderen Worten, wenn du sozusagen arbeitest und dann am Ende sogar weniger zur Verfügung hast oder nur ganz wenig mehr zur Verfügung hast. Das sind die Probleme, die die Politik wirklich adressieren sollte. Und da habe ich mich gefreut, dass da einiges dazu steht, auch im Koalitionsvertrag. Das ist richtig. Das ist hochkomplex. Das ist technisch sehr schwierig zu machen. Aber ich glaube, darum sollte es gehen, in der nächsten Koalition diese Steine sozusagen aus dem Weg zu räumen. Nicht jetzt, dass die Deutschen sozusagen zu mehr Arbeit zu prügeln.
Also in homöopathischer Dosierung haben wir die Punkte im Koalitionsvertrag drin. Also die Wochenarbeitszeit auflösen, das ist etwas, was eine SPD-Arbeitsministerin umsetzen möchte. Das ist eigentlich keine so große Sache. Für die SPD wird es wahrscheinlich ein Kraftakt werden. Und auch die Verlängerung, also dass Überstunden steuerfrei gestellt werden sollen, also Anreize für mehr Arbeiten, auch über die Altersgrenze hinaus arbeiten soll, dazu führen, dass man mehr im Portemonnaie hat. Ich finde aber noch einen ganz anderen Aspekt interessant, den Merz heute gestern auch in seiner Rede genannt hat, nämlich da geht es nicht nur um die Arbeit, sondern da geht es um ein Staatsverständnis insgesamt, nämlich dass der Staat den Bürgern nicht alles abnehmen
kann.
Darum
geht's mir auch.
Er hat gesagt, der Staat, das sind wir alle. Und wenn jemand Forderungen an den Staat stellt, dann sollte er sich überlegen, dass er die Forderung damit auch an sich selbst stellt. Also er hat Verantwortung zurückgespielt an Bürgerinnen und Bürger, an Unternehmen und auch an die Institutionen der Zivilgesellschaft. Weil es ja auch so ist, wenn dieser Karren Deutschland wieder flott gemacht werden soll, dann wird das die Politik nicht alleine können. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen und die Politik muss jetzt auch wirklich mal ein paar Bremsen lösen, damit das möglich ist. Aber am Ende muss die Gesellschaft selber, und da sind wir nämlich dann auch bei dem Punkt, wie viel muss der Einzelne arbeiten, wie viel muss der Einzelne leisten, wie viel Verantwortung für das Staatswesen übernimmt der Einzelne. Und da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo zu viele Menschen meinen, Politik sei à la carte, ich wähle mir mal das aus, was für mein Leben praktisch ist und der Rest wird dann schon laufen und beklagt mich, wenn es nicht funktioniert. Und da sind wir sicherlich an einem Punkt, an dem sich Gesellschaft auch verändern muss. Und das ist unbequem und das ist auch immer unbequem, das zu sagen.
Johannes, du wolltest noch kurz.
Ja, ich wenn man vom Ausland draufschaut, fällt mir eigentlich immer auf, dass wir in Deutschland nach wie vor ungeheuer arrogant sind. Dass wir glauben, dass wir viel wichtiger sind, als wir wirklich sind. Dass wir bestimmte Ansprüche haben, die wir längst nicht mehr erfüllen können. Und dass wir viel zu wenig darüber diskutieren, wohin wollen wir eigentlich mit unserer Gesellschaft. Die Medien haben da eine große Schuld dran, da bin ich ganz selbstkritisch. Wir berichten über jeden Mist, über jeden Flaschendeckel, der nicht von der Flasche abgeht und so weiter. Wird ein Riesenthema draus gemacht. Aber in Wirklichkeit geht es doch darum, wie wir, und ich habe zwei Kinder, mich interessiert das, wie die Welt weitergeht, und die interessiert das auch. Ja. Also wo wollen wir hin und wie finden wir dafür die besten Wege. Und eins ist klar, dazu gehört als erstes mal die Selbsterkenntnis, dass wir bei weitem nicht mehr da sind, wo wir selber glauben, dass wir stehen. Wir sind sehr
100% Zustimmung.
Das ist der Punkt. Es geht ja nicht darum, den Leuten irgendwie per Order der Mufti zu sagen, müsst jetzt alle mehr arbeiten. Es geht doch darum, das, was du gerade ansprichst, Johannes, die nachfolgenden Generationen, die das auch monieren, die sagen, was macht ihr da mit der Rente? Was wälzt ihr auf uns ab? Und wie sorgen wir dafür, dass das Aufstiegsversprechen, von dem Leute wie wir noch profitiert haben, dass das für diese junge Generation auch funktioniert? Das ist ja das große Bild sozusagen dahinter. Einmal kurz weg von dem Thema, Ihre persönliche Work-Life-Balance, Herr Lauterbach, wie ist die jetzt?
Also ich habe jetzt mehr Zeit und versuche, die mit Arbeit zu füllen. Ja. Ich kann das Vakuum, ehrlich gesagt.
Dieses Foto hier, ne? Dieses Foto.
Kann das
Wir sind
das
über dieses Vakuum Bild gestolpert. Eben noch alle auf der Regierungs-, auf der Ministerbank und plötzlich da nicht mehr. Wer geht am besten damit um? Wer hat sozusagen die meisten Phantomschmerzen?
Das weiß ich nicht. Ich will ja nicht indiskret sein. Aber klar doch. Ist, also hier ist...
Aber wenn man älter wird, Herr Lauterbach, kann man so eine gewisse Altersradikalität auch entwickeln.
Auf dem Bild ist keiner zu sehen, der nicht gerne weitergemacht hätte.
Okay.
Von daher okay. Also sind wir da. Aber hier, das ist Demokratie. Wir haben einen reibungslosen Machtwechsel hinbekommen. Ja. Wir sprechen nicht schlecht über unsere Nachfolger. Ja. Das heißt, damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Und ich versuche halt jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Das heißt, ich suche sinnvolle Arbeit im Bundestag.
Entschuldigung, kennen Sie diese Seite hier?
Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist aber
nicht schlecht.
Unvorteilhaft.
Wer hat den größeren Hals auf das Klingbeil?
Also ich höre ja, dass das alles Konsensentscheidungen in der Parteispitze gewesen sind, somit also ist Klingbeil gar kein Vorwurf zu machen.
Ja.
Das ist offenbar alles in größerer Runde entschieden worden. So what?
Aber ganz kurz. Die Parteispitze ist doch Klingbeil. Das heißt, Klingbeil ist mit Klingbeil sehr einer Meinung?
Breite Parteispitze, Präsidium und so. Ich höre, dass es im Konsens alles entschieden wurde, wie dem auch immer sei. Wie dem auch immer sei, wir müssen jetzt nach vorne blicken.
Also Sie lachen sich selber kaputt, das finde ich gut.
Also wenn alles im Konsens gelaufen wäre, dann wäre Esken jetzt zumindest Ministerin.
Ja, weiß ich nicht. Also Saskia Esken wollte nicht weitermachen, habe ich gehört. Aber
auch ganz freiwillig kurz, auch?
Wir sind,
darf ich Sie was fragen?
Ja, Darum sitze ich ja hier.
Ja, genau. Damit Sie wollen jetzt auch, dass ich das wieder an mich ziehe, damit Sie nicht weiter komisches Zeug erzählen müssen. Das mit Saskia Esken. Dieser Vorgang, wie finden Sie das eigentlich, dass Sie ausgerechnet sozusagen jetzt die Leute besonders demonstrativ den Rücken stärken, die hier vorher das Rückgrat gebrochen haben?
Was ich zu Saskia Esken sagen kann,
ist das Folgende.
Also,
ist das Politik?
Politik funktioniert halt so, aber ich will mal Folgendes sagen. Saskia Esken hat tatsächlich, als damals die Partei am Boden lag, hat sie eine enorm konstruktive Rolle gespielt. Das muss man einfach sagen. Die Partei war vor dem Auseinanderfallen. Und daher hat sie Verdienste, die sind jetzt in Vergessenheit geraten. Aber dass Olaf Scholz Kanzler werden konnte, hängt auch daran, dass Saskia Esken und Walter Borjans damals einen reibungslosen Aufbau von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ermöglicht haben. Von daher, jetzt wird so getan, als wenn sie nur gefloppt hätte und so. Aber sie hat einen großen Anteil daran, dass die SPD damals wieder erstarken konnte. Das darf man nicht vergessen.
Wann haben Sie es erfahren vom Klingbeil? Also das Klingbeil. Hat sie angerufen, um Ihnen zu sagen, dass Sie das nicht mehr machen werden?
Interner verrate ich doch hier nicht. Das ist doch klar.
Aber deswegen sind wir ja hier. Das ist ja der Sinn und Zweck der Veranstaltung.
Nein, um Gottes Willen, da geht wertvolle Sendezeit verloren.
Hat er Sie selber angerufen?
Dafür bin ich zu lange im Geschäft, mich zu einer solchen Äußerung hier hinreißen zu lassen.
Vielleicht war die Union ja auch schneller mit ihren Verkündungen, als Klingbeil zum Telefonhörer greifen konnte.
Alles gut.
Aber im Ernst, ruft man alles, da selber an? Oder?
Alles, also Geheimnisse, ne, das also tut nichts zur Sache, da plaudere ich nichts.
Aber er hat sie nicht angerufen?
Ich habe es auf jeden Fall rechtzeitig erfahren, so viel kann ich also hier preisgeben und so ist es halt.
Hätten Sie erwartet, dass er Sie selber anruft?
Ich will einfach darüber nicht spekulieren, was ich erwartet hätte und wie es gelaufen ist. Jetzt sitze ich hier und blicke nach vorn und ich glaube, dass die neue Regierung eine Chance verdient hat.
Also war nicht schön auf jeden Fall?
Ich, wie gesagt, also habe mich erstmal in der Lage gefunden, dass das Ministerium an die Union ging. Das war für mich nicht gerade eine Verheißung, weil also das ist ja, also wenn es jetzt bei der SPD geblieben wäre, dann also wäre das einmal, selbst wenn ich nicht weitergemacht hätte, hätte mich das trotzdem gefreut, weil also dass diese sozialen Ministerien bei der SPD bleiben, das habe ich immer gut gefunden. Jetzt also müssen wir da andere Akzente setzen, aber realistischerweise muss man ja sehen, Bildung, Familie, Gesundheit, Pflege, das ist alles bei der Union. Von daher müssen jetzt die Akzente aus der Partei kommen, so dass die SPD in diesen sozialpolitischen also Themen gut gesehen wird und da tragen wir zu bei.
Frau Quadbeck, wären Sie so nett, mal kurz zu übersetzen, was Herr Lauterbach versucht hat, in den letzten 3 Minuten zu sagen? Was hat er denn wirklich gerade gesagt? Also was ist da hinter den Kulissen wirklich passiert? So ist es gemeint, ja, nicht gar nicht unhöflich.
Also wenn ich das so höre, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Herr Lauterbach tatsächlich einen Anruf bekommen hat oder ob er irgendwann zur Kenntnis nehmen musste, dass das Ministerium nicht mehr bei der SPD ist und er damit runter ist vom Karussell. Also das ist das, was ich jetzt aus den Worten rauslesen konnte. Und dass das Ministerium nicht mehr bei der SPD ist, ist vielleicht auch nicht so überraschend, weil ja auch die so wie Außen- und Verteidigung immer auf die Koalitionspartner verteilt wird. Und wenn die SPD hat ja in den Koalitionsverhandlungen gesagt, sie will unbedingt Arbeit haben. Die Union hätte es gern gehabt, Arbeit und Wirtschaft zusammen. Und dann hat die Union gesagt, dann nimmt sie sich zumindest eben Gesundheit und Familie. Das ist ja auch nicht verkehrt, das zwischen den Parteien so auszutarieren. Und was jetzt noch die Gesundheitspolitik angeht. Mich hat ein bisschen ratlos gemacht. Ich habe mir Ihre Rede angehört bei der Ministeriumsübergabe, als Sie an Frau Wagen übergeben haben. Und Sie haben ja ein unfassbar düsteres Bild von der Gesundheitspolitik gezeichnet. Also besonders die höchsten Preise in Europa, mittelmäßige Qualität. Und
die Deutschen leben gar nicht länger, obwohl sie am meisten für das Gesundheitssystem bezahlen.
Das hat mich schon überrascht, dass Sie dann nach diesen 3,5 Jahren gar nicht von Fortschritt auf ihrem Feld berichten konnten. Deshalb macht es mich jetzt auch so ein bisschen ratlos, dass Sie sagen, ja, Sie wären dann doch sehr, sehr gern dieser Minister geblieben. Da hätte ich mich gefragt, welche Idee dann noch dabei ist.
Das habe ich ja in der Rede auch gesagt. Ich habe gesagt, die Krankenhausreform zum Beispiel ist eine sehr wichtige Reform, weil wir geben für Krankenhäuser 100 Milliarden aus. Wir haben mäßige Qualität. Jedes dritte Bett steht leer, dass das natürlich nicht der richtige Weg ist.
Mäßige Qualität, Herr Lauterbach.
Was heißt das?
Wird doch gemessen, sowas.
Genau, wenn jetzt meinetwegen Krebs operiert wird, Darmkrebs operiert wird oder Brustkrebs operiert wird. Wir verteilen das auf so viele Kliniken, dass da viele Kliniken auch dabei sind, die jetzt, sage ich mal, vom Personal und von den Ressourcen her die modernste Medizin halt nicht umsetzen können. Und wenn wir das besser verteilen würden auf die Top-Kliniken, dann würden die Menschen natürlich länger leben. Das haben wir aber nicht gemacht. Aber ich habe die Krankenhausreform drum ja gemacht und da habe ich in meiner Rede
auch erwähnt.
Ich habe auch die Digitalisierung erwähnt. Ich habe gesagt, dass wir dort Rückschritte haben und dass wir weit hinterherliegen. Aber die elektronische Patientenakte ist ja jetzt nach 20 Jahren da. Habe ich auch erwähnt. Somit, ich bin nicht ohne Eigenlob rausgegangen, habe auch gesagt, was wir gemacht haben, was da weitergemacht werden muss. Aber ich war in der verfolgenden Illusion. Der Weg muss weitergegangen werden, ohne schmerzliche Reformen. Unser Gesundheitssystem ist zu teuer und leistet nicht das, was wir für diesen Preis erwarten sollten. Und wenn ich dort zum Abschluss noch einmal die Leute belügen soll, dafür habe ich nie zur Verfügung gestanden. Das mache ich nicht. Ich nenne die Probleme, ich versuche sie zu lösen. Ich habe auch die positiven Dinge erwähnt. Aber ich möchte einfach die Bevölkerung nicht in falsche Sicherheit wägen und auch nicht belügen. Das mache ich nicht.
Ist es eigentlich gut, wenn der Mann an der Spitze, so wie Sie, wenn der vom Fach ist in einem Ministerium?
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Hilft das? Weiß ich nicht. Also ich würde vermuten, ja, aber ich will es hier klar beim Namen nennen. Also Frau Wagen ist ja fachfremd, das hat sie ja selbst auch gesagt.
Sie ist Innen- und Rechtspolitikerin.
Ja, sie ist fachfremd, aber sie verdient eine Chance. Sie verdient eine faire Chance und sie wird dort gute Leute um sich herum haben. Somit also denke ich einmal, wird sie den Job gut machen, das hoffe ich zumindest. Und ich werde hier nicht den Fehler machen und hier darüber spekulieren, was das also für sie bedeutet oder was, sondern man muss da konstruktiv
rangehen. Mir geht es gar nicht um Frau Wagen, sondern ja, eigentlich um was Systemisches. Ne? Was Systemisches. Ist das einer der Gründe, warum Menschen häufig das Gefühl haben...
Ich bin da einseitig. Ich habe ja darüber ein Buch geschrieben, also... über Klimawandel und also über also Gesundheitspolitik und so weiter, bevor es zu spät ist. Ich habe die relativ also einseitige Position, dass also Fachkenntnisse, auch wissenschaftliche also
Expertise
ja. In Ministerämtern nicht nachteilig sind, dass diese Kenntnisse wichtig sind. Aber das, was soll ich auch anders sagen mit meinem Hintergrund? Und ich kenne auch gute Minister, die diese Kenntnisse nicht gehabt haben und trotzdem ganz ordentliche Politik gemacht haben. Somit, also mein Eindruck ist der, dass Fachkenntnisse wichtiger werden, weil die Dinge werden immer komplizierter. Aber es gibt auch Leute, die quasi fachfremd reingehen und sich aber so gut beraten lassen und so ein gutes Gefühl dafür haben. Wem kann ich hier vertrauen und
darauf
wem nicht?
Darauf kommt es an, dass man ein Gespür für seine Berater hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Denn Philosophenkönige passen nicht in eine Demokratie. Das können wir nicht wollen.
Nein, die sind ja auch... Ehrlich gesagt, also nicht wirklich in der... Wir sind ja die naturwissenschaftlichen Dinge, wo wir oft
zurückfahren. Ganz kurz, wenn wir über das Systemische sprechen, also in Amerika, wie werden da Posten besetzt? Ich meine, es ist nicht unbedingt Trump.
Da müssen wir jetzt...
Kennedy, würde ich jetzt sagen, an dem Fall.
Da müssen wir jetzt Trump tatsächlich unterscheiden von allen anderen.
So.
Aber auch da gab es immer einen Mix. Aber es ist schon so, dass vor allen Dingen Präsident Obama hat das...
Also wir müssen den aktuellen Gesundheitsminister.
Ich möchte mich über diesen Schamanen nicht äußern.
Warum?
Naja, weil er ist ein Schamane. Also er ist einfach. Das ist so ein klassisches Beispiel für das idiokratische Element, also die Idiotenregierung, die Trump eben auch aufgesetzt hat. Der Verteidigungsminister Hexas gehört da auch dazu.
Fox News Moderator.
Also auch kein Journalist im klassischen Sinne, sondern das ist eben ein Clown letztlich. Ja. Die Trump-Administration hat dieses idiokratische Element.
Aber können Sie Herr Bachmann, einmal das bitte erklären. Also Trump hat über den Mann, den wir da gerade im Hintergrund sehen, mal gesagt, das ist der dümmste von allen Kennedys.
Ja, und Elon Musk hat ja gesagt, er ist so dumm wie ein Sack Ziegelsteine. Da stimme ich ausnahmsweise mit Elon Musk mal überein. Ja.
Aber wie kommt so ein Mann dann ins Kabinett? Warum passiert
sowas? Das ist Teil dieser Philosophie von Disruption durcheinander zu machen, die demokratisch-republikanische Grundordnung zu diskreditieren, indem man eben zeigt, dass man solche Leute... Und für Trump ist... Trump versteht eben Medien. Kennedy hat ja eine massive Followerschaft auch in den USA, weil es eben diese Irrationalismen gibt gegen Impfungen, gegen Vorbeugungsuntersuchungen, gegen jetzt Sonnencreme. Ist auch so ein ganz hochpolitisches Thema in den USA.
Das
Sonnencreme ja Hautkrebs verursacht. Was völlig absurd ist. Natürlich, das ist noch nicht mal Mittelalter. Ich glaube, man beleidigt das Mittelalter, wenn man ihn sozusagen als mittelalterlichen Schamanen bezeichnet.
Da sehen wir ihn übrigens, ne?
Mit seinen Kindern in diesem Dreckbach da zu baden. Also das ist so.
Das ist ein Fluss, so ein Überlauf.
Kennedy ist wirklich ein Beispiel
von Fäkalien verseucht.
Seit 50 Jahren.
Nur ganz kurz, um das zu verstehen, da hat nicht jeder gesehen. Ich glaube, seit 50 Jahren ist es verboten, in diesem Gewässer zu baden. Und er macht es demonstrativ.
Ja.
Mit seinen Kindern. Warum? Weil er seine Kinder nicht mag oder Enkel?
Nein, weil er ein Idiot ist. Ich glaube, so muss man, in diesem Fall kann man das wirklich einfach so sagen.
Also im Amt wäre ich ja vorsichtiger gewesen, aber tatsächlich, also das, was er macht und was er so sagt, das sind bestürzende Aussagen. Und wenn er nicht im Amt wäre, würde es alles zur Belustigung beitragen. Aber das Traurige ist eben...
Das ist RTL 2 Entertainment.
Hier haben die Amerikaner wirklich also große Risiken zu tragen, man sagen.
Absolut.
Weil also der amerikanische Gesundheitsminister hat enorme Kompetenz. Absolut. Das ist eine Riesenbehörde und er greift wirklich in das Leben der Menschen ein. Und hier müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. muss man leider sagen.
Heißt, wenn wir ja, es werden mehr Menschen sterben wegen dieses Gesundheitsministers.
An woran? An Masern?
Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob wir unsere, wissen Sie, ob wir unsere Covid-Vakzine auch, ne? bekommen werden im Herbst? Weiß ich nicht. Ob wir unsere Grippe-Vakzine bekommen werden? Weiß ich alles nicht.
Auf jeden Fall, was das hier zeigt, ist, was ich auch schon immer sage, wir müssen unabhängiger werden. Wir haben zum Beispiel die unkomfortable Situation, dass wir bei fast jedem neuen Krebsmedikament auf die Vereinigten Staaten angewiesen sind. Und zwar bei der Forschung wie auch beim Einkauf. Mhm. Wir sind wahnsinnig stark abhängig von den Vereinigten Staaten. Und es wird einfach Zeit.
Daran ja, und ich diese grobe Krebsforschung wird ja reduziert.
Die wird reduziert. Und wir sind einfach in der Forschung in den letzten Jahren immer weiter zurückgefallen. Wir haben bei der klinischen Forschung waren wir vor 10 Jahren an zweiter Stelle weltweit. Wir rutschen immer weiter ab auf Richtung Rang 10. Das sind auch Themen, die ich ehrlich benannt habe, wo ich die Leute nicht belügen wollte. Aber wir müssen dort besser werden.
Naja,
weil wir
schon mal
hängen
ganz kurz,
jetzt davon bevor, ab.
Totale Apokalypse. Ich habe neulich bei den Spiegel Online Kollegen Shortcut. So ein kleines Videoformat, sehr interessant. Da hat ein Kollege darüber berichtet, dass Deutschland in fast allen Bereichen abgehängt ist. Pharma nicht.
Das
Pharma
ist
läuft.
Besser geworden. Ja, das Medizinforschungsgesetz, was wir gemacht haben, und die Pharmastrategie, ich habe ja versucht, Gesetze zu machen, die relativ schnell wirken. Und das Medizinforschungsgesetz, woran auch Robert Habeck mitgearbeitet hat und Olaf Scholz war mit dahinter, das ist ein Gesetz, wo wir die Beantragung von klinischen Studien super vereinfacht und beschleunigt haben. Da gab es bisher 17 Ethikquoten, also den Bund und die alle Länder und Strahlenschutzquoten und also Genehmigungsverfahren noch und nöcher. Das haben wir vereinfacht, beschleunigt und an eine Institution, ans BfArM, also das Bundesinstitut, gezogen. Dann hat sofort Investitionen...
Genau, das haben die Kollegen da berichtet.
Das Problem ist eben, als ich das Gesetz damals gemacht habe, bin ich kritisiert worden, der Pharma-Lobbyist und was ist mit dem los, nicht wiederzuerkennen und so weiter. Da sind wir auch unehrlich. Wir wollen die neuen Medikamente schnell und billig entwickeln. Wir sind da zurückgefahren. Aber wenn man was macht, dann kommt direkt die Kritik. Gleiche mit der elektronischen Patientenakte. Natürlich ist sie jetzt am Anfang nicht perfekt sicher. Aber wir haben 20 Jahre daran gearbeitet und die wird, also ist auf jeden Fall sicherer, als was in vielen europäischen Ländern läuft. In dem Moment, wo sie aber da wird, da fällt auch die Presse mehrheitlich darüber her und sagt, das ist nicht perfekt, das hätte man so noch nicht machen können. Das heißt, wir müssen uns auch ehrlich machen, wollen wir Fortschritt, müssen wir auch mehr riskieren.
Das ist wie viele Millionen Deutsche haben bei der elektronischen Patientenakte widersprochen?
Weniger als 5%. Die Leute sind nicht dumm. Die sehen ganz genau, wie ich da besser behandelt werde.
Johannes Hanau lebt ja an einem interessanten Ort, was so das Systemische sozusagen angeht. Und die Frage, wer macht Politik, wer wird in die Politik geholt? Ich glaube, man kann an der chinesischen KP, an diesem autoritären System und so weiter, müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden, kann man sehr, sehr viel kritisieren. Aber die Leute, die es da an die Spitze schaffen, die müssen vorher nachgewiesen haben, dass sie das können.
In Singapur, ja. Also das ist eine Auswahl der besten Technokraten sozusagen. Da werden mehrere Leute ins Rennen geschickt über Jahre. Da musste man dann sich beweisen.
Du musst erst mal ein Top-Gouverneur in Shanghai gewesen sein.
Ja,
oder
das,
so.
Das ist jetzt China. Aber ich rede jetzt gerade von Singapur. Und in Singapur ist es ja nun nochmal da. Also die Chinesen schicken ja ihre Leute nach Singapur, um zu gucken, wie man richtig verwalten kann.
Okay.
Das war eine Zeit lang, also als ich noch in Peking war, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da hat die Kommunistische Partei die Stadtchefs der großen Städte, ob das Chongqing war, Shenzhen und so weiter, die wurden nach Singapur geschickt, um mal herauszufinden, wie kann man eine Stadt, eine Millionenstadt, vernünftig verwalten. Und das Prinzip in Singapur ist, dass man tatsächlich eine Auslese der besten Technokraten in gewisser Weise macht, die dann auch immer weiter nach oben aufsteigen. Und der Beste ist jetzt dann ausgewählt worden, ist quasi zum, also ist eine Wahl gewesen, aber das war eigentlich schon klar, wer da gewinnt bei dieser Wahl.
Ja.
Aber es war halt der sich am besten hervorgetan hat beim Management dieser großen Stadt. Und das muss man sagen. Also wie ich Singapur die Stadt manage, das ist wirklich fantastisch.
Mach's mal konkret, Johannes. Du bist ein toller Reporter.
Also, ich habe gehört, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das stimmt, aber wenn die U-Bahn eine Sekunde zu spät kommt, dann muss der Betreiber dieser Weichen, also unter der Signaltechnik, muss eine Konventionalstrafe zahlen. Also ich glaube, die haben eine Karenzzeit von 36 Sekunden, ab Sekunde 37 zu spät. geht, gibt es eine Konventionalstrafe.
Im Ernst?
Ja, das wurde mir so gesagt. Also ich habe das jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft, aber es wurde mir von jemandem erzählt, der daran beteiligt ist.
Also wenn die Deutsche Bahn diese Konventionalstrafe zahlt, dann sind sie morgen durch.
Das sind sie Grünung. Also wir diskutieren hier immer über Klimawandel und das ist hier bei uns immer ein ideologisches Konzept und so weiter von allen Seiten. Da in Singapur hat man erkannt, das Klima verändert sich. Wir müssen etwas tun. Wir können eine so große Stadt wie Singapur nicht nur mit Hochhäusern vollballern, sondern wir müssen die Stadt begrünen, um das sozusagen die Kühle in die Stadt zu bringen, um die Feuchtigkeit irgendwie aufzufangen. Da wird gar nicht ideologisch diskutiert, sondern das ist selbstverständlich. Also da diskutiert keiner, ob das jetzt ein Klimawandel ist, der Menschen gemacht ist oder was. Es wird gemacht. Und
die Bevölkerung ist es ein autoritärer Staat.
Ja, es ist ein autoritärer Staat. Ja.
Den wir nicht als Vorbild nehmen
sollen.
Also
das haben wir ja gerade. Was zum Beispiel da passiert ist, es gibt dann auch natürlich eine Oppositionspartei, die geht auch raus. Und da hört man dann sehr genau hin, was, wenn die Leute sozusagen ein paar Prozent mehr für die Oppositionspartei abgeben, ein paar Stimmen, dann überlegt sich die Regierungspartei, ups, das müssen wir aber schnell mal aufgreifen und versucht das dann zu integrieren in die eigene Politik. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass 80% des, also Wohnen in Singapur ist eigentlich wahnsinnig teuer für Ausländer wie mich. Aber wenn ich aus Singapur komme, es gibt 80%, glaube ich, des gesamten Wohnungsbaus ist staatlich gefördert. Ob das Eigentum ist oder ob das Mietwohnungen sind. 80%. Das heißt, das sind subventionierte Preise für den Kauf und für die Vermietung. Das macht die Singapurer glücklich, weil sie können in dieser Stadt leben. Der Staat übernimmt das Geld, die Kosten, selbst für die Renovierung. Wenn ich Eigentum kaufe in Singapur, also als Singapurer, wenn was kaputt geht an der Wohnung, ist das zwar meine Wohnung, aber der Staat bezahlt mir die Reparatur.
Wie kann der Staat sich das alles leisten?
Ich habe neu Peter Tschentscher, der Hamburger Bürgermeister, war mal da und der hat gesagt, eigentlich haben wir genau das gleiche BIP wie Singapur. Das Problem ist, wir in Hamburg müssen 70% an den Bund abgeben, insgesamt von den Einnahmen, die wir haben, über Steuern. Singapur ist ein Stadtstaat, ein eigenes Land. Die können quasi 100% ihrer Steuereinnahmen, die sie haben, auch für sich selbst verwenden. Das heißt, da ist einfach wahnsinnig viel Geld da. Das muss nicht verteilt werden auf irgendwelche anderen Bundesländer oder so weiter, sondern das steht einzig und allein dem Stadtstaat zur Verfügung. Und damit ist relativ viel Geld in der Stadt, mit der man viel machen kann. Und natürlich kommt das Autoritäre mit dazu. Das sagte der Bürgermeister auch. Also wenn ich in Hamburg, ich will die Autos aus der Stadt haben, aber wenn ich, weil wir haben dauernd Stau, wenn ich jetzt aber eine neue U-Bahn baue, dann bin ich morgen nicht mehr Bürgermeister. In Singapur wird das einfach gemacht. Da wird eine neue U-Bahn Linie gebaut und kein Hahn kräht danach. Außerdem ist Autofahren so wahnsinnig teuer. Da kostet ein Golf, wenn man sich einen Golf kauft, mit Nummernschild, das ist das Entscheidende, kostet um die 180.000 Euro. 180.000 Euro. Es gibt eine Begrenzung für Autos in der Stadt, 6 Millionen
Einwohner. Warum ungefähr ist das Nummernschild so entscheidend?
Weil man gesagt hat, wir wollen nicht mehr als 600.000 Autos in der Stadt haben.
Okay.
Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Autos. Und wenn man eins haben will, muss man ein Nummernschild dazu haben. Das muss man aber ersteigern. Und da gibt's teilweise, kostet das 100.000 Euro, nur das Nummernschild. Und das auch nur für 10 Jahre. Dass der Deal ist, dass es dafür einen unglaublich guten öffentlichen Nahverkehr gibt. Ich fahre kein Auto, das kann ich mir nicht leisten in Singapur, ist mir viel zu teuer. Aber ich fahre Bus und ich fahre Bahn. Und es ist total bequem. Es ist absolut bequem, man kommt überall hin. Und wenn es mal eine Ecke gibt, dann fährt man mit dem Taxi und das ist relativ günstig verglichen hier mit Deutschland.
Und Kaugummi wegwerfen ist immer noch so teuer, wie es mal war?
Ja, es ist nicht nur das, Kaugummi wegwerfen geht gar nicht, weil da gibt es gar keine zu kaufen. Und
das ist sehr autoritär, das kann man nicht machen.
Die Einfuhr von Kaugummis ist sogar verboten. Also wenn ich als Tourist komme und eine Stange Kaugummis dabei habe und die finden das, dann wird das gleich weggeschmissen. Also, aber wie gesagt, Herr Bachmann hat gesagt...
Es ist total faszinierend. Hammer. Ich würde nur dafür plädieren zu sagen... wir müssen gar nicht nach Singapur gucken. Wir können in unsere eigene Geschichte gucken. Und auch Deutschland hatte mal in den 70er Jahren, als sozusagen die große Staatsexpansion war und man gesagt hat, der Staat muss öffentliche Güter bereitstellen und so weiter, da haben wir auch nicht so viele Genehmigungsverfahren gehabt. Wir hatten das in Deutschland schon mal. Wir müssen nur in unsere eigene erfolgreiche Geschichte schauen. Und dann ist über die Zeit, hat man durchaus ja berechtigt, Bürgerbeteiligung größer geschrieben und so weiter. Und das hat man dann, das ist atrophiert und zu groß geworden. Also nicht atrophiert, hypertrophiert. konstruiert, zu groß geworden. Ja. Und sozusagen in unsere eigene Geschichte wieder mal schauen, um da eine richtige Balance zu bekommen, glaube ich, reicht völlig. Wir brauchen, obwohl die Story ist super faszinierend.
Die super aber, ist, ja,
Eva. Wenn man jetzt über die Eignung von Politikern spricht und eben das demokratische und das autoritäre System miteinander vergleicht, dann ist eben eine neben fachlicher Qualifikation ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Politikern, dass sie Menschen mitnehmen können. Warum ist Robert Habeck gescheitert? Er konnte, als er Grünen-Chef ohne Amt war, konnte er Menschen mitnehmen, war ein total beliebter Politiker. In seinem Ministerium hat er es versäumt, die Leute mitzunehmen. So. Und das ist für mich sogar der zentrale Punkt, ob ein Politiker am Ende erfolgreich ist oder nicht. Wie gut kann er seine Dinge durchsetzen? Ich finde, Ihre Krankenhausreform war in der Theorie total gut, aber es ist Ihnen am Ende nicht gelungen, die Bundesländer mitzunehmen.
Haben wir doch durchgesetzt mit den Bundesländern.
Ja,
wir
hatten aber
doch
die Mehrheit aber nicht, auf die ja, letzten aber nicht in, Drücke. Aber nicht in der reinen Form.
Nee, stimmt nicht. Also das muss ich widersprechen. Also die Krankenhausreform also ist tatsächlich, ich würde mal sagen, zu 90% so gekommen, wie wir sie ganz am Anfang geplant haben. Mhm. Und das ist für politische Verhältnisse. Also wir haben doch bei der Qualität nachher keine Abstriche machen müssen. Oder was wäre das Gegenbeispiel?
Dass Sie längst nicht diese Kriterien, die Sie angelegt haben, Sie haben den Kriterienkatalog bei den Ländern nicht durchbekommen. Und jetzt wird natürlich auch noch mal manches zurückgedreht
aber,
werden.
Das ist nur Spekulation. Aber tatsächlich, also Krankenhausreform ist ein schlechtes Beispiel, weil da haben wir eine harte Linie gehabt. Wir haben uns aber nachher mit der Linie durchgesetzt. Und ich finde, das ist also, ich glaube, dass auch die Analyse bei Robert Habeck nicht stimmt. Also Leute mitnehmen, ist alles schön und gut. Aber wenn ich dafür die Reform verwässern muss, dann ist es besser, dass ich etwas im Konflikt durchgesetzt habe. Ich bin der Letzte, der gerne Gerd Schröder also lobt, weil ich da mit seiner Russland-Linie null einverstanden bin. Aber Schröder hat auch viel Erfolg gehabt, weil er Sachen knallhart durchgezogen hat. Und ich glaube, dass die gesamte Idee, dass alles im Konsens möglich ist, dass das falsch ist.
Ich habe nicht gesagt, dass es immer Konsens sein muss, aber ich habe gesagt, dass man die Dinge durchsetzen muss. Wie kann man... Und dafür braucht man Mehrheiten.
Ja, die Mehrheiten müssen Sie haben. Aber wenn Sie Mehrheit knapp haben, wie wir es bei der Krankenhausreform hatten, da ist ja noch ein Drama im Bundesrat gegeben. Mir ist Folgendes über die Jahre hinweg klar geworden. Wenn Sie im Gesundheitssystem und in anderen Bereichen, Energiepolitik ist das Gleiche, wenn Sie dort im Konsens, ohne dass es danach knallt, Gesetze machen, dann sind diese Gesetze so verwässert, dass es sich nicht lohnt, dass sich nicht viel ändert. Das haben wir so lange gemacht. Das wird nicht, das ist
sehr interessanter Gedanke.
Das wird nicht Kohl hat die europäische Einheit nicht im Konsens durchgesetzt. Der Euro wurde nicht im Konsens eingeführt.
Ich spreche nicht von Konsens, sondern ich spreche von Durchsetzungsfähigkeit. Ja, aber und das kann so oder so funktionieren.
Genau, aber ich sage, das ist meine feste Überzeugung. Wir machen zu viel also im Konsens und das Durchsetzen bedeutet, auch im Konflikt weiterzukommen.
Das ist ein wirklich interessanter Punkt, der zu der Frage führt, und da sind wir direkt beim Thema, Rüdiger Bachmann gerade so sagt, ja, aber Singapur ist ein autoritärer Staat. Und ich war kurz davor zu sagen, aber Amerika ist jetzt auch ein autoritärer Staat. Locus talking. Und die Frage, die sich...
Und so weniger effizient als Singapur.
Das
und
ist allerdings...
Deutlich weniger effizient.
Das ist das Problem daran. Aber die Frage, vielleicht an alle in der Runde, und zunächst mal an Sie, Herr Bachmann, und dann wird mich auch die Antwort von Johannes Hahn, der sich gerade auch so intensiv damit beschäftigt hat, interessieren. Warum ist sozusagen dieses Autoritäre, einfach Ansagen, machen, nicht Konsens, sondern wir ziehen das jetzt durch, was wir für richtig halten. Warum ist das plötzlich weltweit so attraktiv für Menschen? Was finden Amerikaner attraktiv an dieser Art, sozusagen auf den Tisch zu hauen und einfach durchzuziehen?
Ich glaube, das war schon immer so, dass es eine bestimmte Spekulation jetzt, aber einen bestimmten Bevölkerungsanteil gegeben hat, dem das gefallen hat. Es hängt damit zusammen, auch bei, und das merkt man an Amerika tatsächlich auch immer, weil in Amerika gibt's ja immer diese Wellen auch, Trump ist ja nicht der erste Rechtspopulist, den Amerika hat, allerdings der erste, der jedenfalls im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert so weit gekommen ist. Weil das Gefühl oder das Schätzen von prozeduralen Vorteil der Demokratie und der republikanisch-demokratischen Grundordnung, das ist häufig sehr abstrakt für Leute.
Genau.
Und wenn diese demokratisch-republikanische Grundordnung, die Kompromisse sucht, die sich Kritik bereitwillig sucht aus dem Wissenschaftsbereich, der Kunst, der Medien, die sich kontrollieren lässt von einem unabhängigen Justizwesen. Wenn die den Karren nicht auf die Straße bekommt und wenn die Leute in der Tat, und da haben wir dann ein Problem von Staatsfähigkeit und Staatsleistungsfähigkeit, dann, glaube ich, ist es eben so, dass für die meisten Menschen, außer für akademisch sehr interessierte Leute, die die philosophischen Grundlagen sozusagen dieser Ordnung wirklich durchdacht haben und Prozeduren sozusagen oder Prozesse an sich schätzen, für die allermeisten Menschen sind die Prozesse relativ egal.
Ja, sondern
sie müssen eben Ergebnisse sehen und der Staat muss eine gewisse Leistungsfähigkeit darstellen. Jason, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann gibt es eben die Kritik.
Jason Stanley war vor einiger Zeit hier, den Sie natürlich alle kennen, bekannter Philosoph eigentlich, wenn man so will, der einen sehr schönen Satz sagte in Bezug auf Amerika und sagte, weißt du, die Wahrheit ist, die meisten Amerikaner interessieren sich nicht für Demokratie, die interessieren sich für Eierpreise.
Aber das wäre so in Deutschland auch, wenn man das ist glaube ich gar nicht so. Vielleicht in Deutschland aufgrund der Geschichte noch ein bisschen anders. Obwohl auch das muss man ehrlich sagen, auch die Erinnerung verblasst langsam. Und die Amerikaner hatten eben eine 200-jährige Demokratie und sind da sehr selbstbewusst. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie sozusagen autochthone Amerikaner, also nicht so wie ich mit Migrationshintergrund, die sagen am Ende doch viele von denen, die sind da gelassen. Das wird vorübergehen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Es wird vorübergehen. Wir sind so eine super geile Demokratie, wir schaffen das.
Sehe ich aber anders. Also ich kenne ja auch viele Amerikaner, die keinen Migrationshintergrund haben. Und die klügeren Leute, die sind super besorgt. Also zum Beispiel Freunde
ich bin,
von
ich bin besorgt, ja.
Ja, aber auch Amerikaner, die jetzt nicht, also...
Aber wir
also
reden die, jetzt die, von den Universitäten, ne?
Ja, nicht nur Harvard, also in der Bronx, ein Freund von mir ist Chef in der Bronx und so. Die Leute, die also das System also begleitet haben, viele Jahre, die sagen, was da jetzt passiert, das ist neu und hochgefährlich. Da denken Leute darüber nach, auszuwandern, nach Kanada auszuwandern oder was auch immer.
Stanley macht das.
Genau, und genau so ist das. Und glaube ich, ist der Alarm schon am Bimmeln. Das ist schon, das merken die Leute. Aber einen Punkt gebe ich 100% recht mit den Eiern. Also wenn jetzt meinetwegen der Wert der Altersvorsorge weniger wird, weil Trump eine verrückte Wirtschaftspolitik macht. Wenn die Arbeitslosigkeit etwas zunimmt, wenn die Inflation zurückkommt, weil eben die Zölle das bedingen, dann wird sich Trump nicht halten können. Also die gute Nachricht ist ja die Amerikaner verstehen bei diesen wirtschaftlichen Dingen absolut keinen Spaß.
Vorausgesetzt, es gibt noch wirklich ehrliche Wahlen.
Davor haben auch die Demokraten Angst. Die Demokraten sagen, die Wirtschaftspolitik von Trump ist so verheerend, dass er eine reguläre Wahl nicht mehr gewinnen könnte. Und somit kann er nur an der Macht bleiben, indem er das Wahlsystem so verändert, indem zum Beispiel bei den Midterms bestimmte Leute, die gewonnen haben, gar nicht erst in den Kongress reinkommen, weil dann meinetwegen der Kongressvorsitz sagt, die Wahlen erkenne ich nicht an. Dann wäre das ein Demokratiebruch. Und ich glaube, dass das tatsächlich bedacht werden muss, weil über eine reguläre Art und Weise würde Trump wegen der verheerenden Wirtschaftspolitik wahrscheinlich nicht schaffen.
Und auch, weil es ja gar nicht dürfte, wenn es regulär läuft. Johannes Hanau ist vorgestern Abend gelaufen und empfehle ich sehr, in der Mediathek kann man das noch sich anschauen. Gibt auch ein großes Interesse, habe ich mitgekriegt. Du hast, Johannes, eine Dokumentation eigentlich gemacht darüber, was da in Amerika gerade passiert. Und du sagst, da kommen im Grunde drei Dinge sozusagen übereinander. Das eine ist Trump als oberste Abrissbirne. Das andere sind die Russen und das dritte sind die Tech-Bros, wie du sie nennst oder wie sie in Amerika genannt werden. Wer sind diese Leute? Worum geht's da? Was ist der große Plan?
Also als ich angefangen habe, das zu recherchieren, habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass das Amerika so schnell, also alle haben sich ja die Augen gerieben, wie geht das, dass es so schnell alles zerstört wird, was Amerika über 200 Jahre aufgebaut hat und das jetzt mit einem Federstrich quasi beseitigt wird durch diese ganzen Direktiven, die der Trump da unterschreibt. Wie kann das sein, dass das auch funktioniert? Und als wir so drüber nachgedacht haben, kam mir, habe ich gesagt, da gibt's ja immer schon verschiedene Bewegungen in den letzten Jahren. Das kam immer wieder hoch. Also Russland hat ein großes Interesse, die Tech-Bros haben ein großes Interesse und auch Trump. Und was ist das Interesse? Das Interesse ist, den demokratisch-administrativen Staat zu zerschlagen. Das war schon in der ersten Trump-Regierung so. Steve Bannon hat von Anfang an gesagt, unser Job ist es, den administrativen Staat zu zerstören. Das wollte der von Anfang an.
Deep State und das Ganze.
Genau, genau. Mhm. Die Russen wollen das. Das ist ein Traum schon seit Sowjetzeiten eigentlich, Amerika von innen zu schwächen und von den europäischen Verbündeten zu trennen. Das ist auch ein großer Traum. Das heißt, sie haben immer dran gearbeitet. Sie haben heute mit den technischen Möglichkeiten, Gesellschaften von innen zu spalten, ganz andere Möglichkeiten. Und da kommen jetzt die Tech Bros ins Spiel. Die haben die sozialen Plattformen und die haben ganz offen, das sagen sie auch immer wieder, sie wollen keine Regulierung, sie wollen keine Steuern zahlen, sie wollen, dass der Staat sich aus allem raushält, sie wollen nicht reguliert werden. Auch die haben ein Interesse daran, diesen Staat von innen aufzulösen, zu zerstören. Und Elon Musk hat das ja gezeigt. Es gab tatsächlich einen Plan, das ist mir, war mir vorher nicht klar, aber das ist seit vielen, vielen Jahren gibt es dort die Idee im Silicon Valley, dass man wenn man die Regierung umbauen will, dann gab es ein Programm, das nannte sich RAGE. RAGE, das hat Curtis Jarvin, das ist der Hausphilosoph von Peter Thiel. Der hat schon 2012 war das, glaube ich, gesagt. RAGE heißt Retire All Government Employees. Das heißt, alle rausschmeißen, den ganzen Staat kaputt machen. Alles, was irgendwie regulieren könnte, rausschmeißen.
Retire All Government Employees.
Ja, genau, schmeißt RAGE. Alle Staatsangestellten raus. Alle Regierungsangestellten rausschmeißen.
Das ist Jarvin, das ist der Mann, über den wir reden.
Das ist Curtis Jarvin, genau. Der hat
das
selber
ist, das ist
Technologie
der Vordenker und, sozusagen dieser
Das ist
Schule.
Einer der großen Vordenker im Silicon Valley, ja.
Sie kennen ihn auch, Herr Lauterbach.
Ja, kenne ich auch. So eine ominöse Person im Hintergrund, die man leicht in der Bedeutung unterschätzt, weil der tatsächlich, wenn man so will, so eine Art Chefideologe der Rechten ist. Aber extrem radikal, also wirklich jenseits...
Der Dinge sagt wie...
Der Dinge sagt, schmeiß, der hat zum Beispiel unter anderem gesagt, in diesem neuen digitalen Zeitalter brauchen wir keine Regierung mehr, sondern das können die kleinen Einheiten viel besser lösen. Und was machen wir denn mit den Menschen, die alle arbeitslos werden? Da hat er sagt es dann, hätte er einen Witz gesagt, aber die sollte man am besten zu Biodiesel umwandeln. Das hat er wörtlich so gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, das kann man nicht machen und so, wir setzen die am besten alle ins Metaverse, dann sollen die sich mit Computern beschäftigen und dann vegetieren die ihr Leben. Das brauchen wir nicht
mehr. Also wir setzen die einfach vor ihre...
Glotzen.
Er will eine Monarchie.
Also, er will eine Monarchie. Er möchte einen König haben, das hat er immer wieder, sagt das in allen Interviews. Demokratie
autoritär.
Demokratie ist ineffizient. Mhm. Wir brauchen eine Monarchie, das ist ein König. Und dieser König hat sogar gesagt, 2022, wenn Trump wieder Präsident werden sollte, dann ist er der König sozusagen. Und er braucht einen Diktator an seiner Seite, der für ihn die Drecksarbeit erledigt.
Den sehen wir da gerade.
Das ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was er damals aufgeschrieben hat als RAGE, Retire All Government Employees, ist heute DOGE.
Richtig.
Department of Government Efficiency. Die machen genau das, exakt das, was damals sozusagen schon auf Papier geschrieben war. Genau das wird jetzt gemacht mit dem Ziel, den Staat zu zerstören.
Tatsächlich ist also der Widerspruch ist wirklich eine interessante Person, weil da ist ein unglaublicher Widerspruch drin. Wenn man so will, das, was da rauskäme, ist ja Anarchie. Daher habe ich immer gedacht, das ist ein Anarchist. Aber tatsächlich die Staatsform, die er will, ist die Monarchie. Genau. Somit ist das in sich komplett widersprüchlich natürlich. Und wenn man das liest, also wird man glauben, als so bestürzt sind, das nimmt also niemand ernst. Aber offensichtlich wird er von diesen Technologieleuten, wird er gelesen tatsächlich auch. Also wenn ich das mit Peter Thiel beispielsweise und andere scheinen das ja ernst zu nehmen. Das kann sich hier keiner vorstellen.
Es gibt noch einen anderen interessanten Widerspruch, den die auch nicht verstehen, nämlich im Grunde genommen sind es ja Planwirtschaftler. Die glauben, die haben eine Steuerungsfantasie, die, wenn sie mal sozusagen die Grundlagen ihres eigenen Libertarismus, Friedrich August von Hayek zum Beispiel, gelesen hätten, da würden sie lernen, dass diese Steuerungsfantasien, die die haben, indem sie glauben, diese genialen Menschen könnten jetzt eine Verwaltung so umstellen, dass sie wirklich effizient ist und so weiter und gerade nicht auf dezentrale Marktkräfte zu setzen, das widerspricht ja völlig eigentlich der sozusagen ihren eigenen Grundlagen. Also es ist sehr verquast, es ist sehr verquer, aber das ist ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, in Deutschland wirklich verstehen muss. Zum Teil ist der Trumpismus und die hinter ihm stehenden Bewegungen eben auch ein Internetphänomen, ein soziales Medienphänomen. Das sind Leute, die hochgekommen sind übers Internet. Die sind nicht durch sozusagen klassische Medien, die haben keinen Feuilleton-Chef irgendwo in einer großen Zeitung, der sie groß geschrieben hat. Die sind auch nicht an den klassischen Universitäten, sondern das sind Internetphänomene. Und man muss Trump eben auch, nicht nur, aber auch als Internetphänomen verstehen.
Ja, und keine dieser Kräfte könnte es alleine schaffen. Und Russland hatte nie und die Sowjetunion hatte nie die Kraft, Amerika von innen zu zerreißen und von Europa abzuspalten. Das war unmöglich. Man hat es versucht, aber es hat nie wirklich geklappt. Die Tech Bros alleine, die sind ja so unsympathische Typen, Die hätten auch niemals die Möglichkeit, dieses Land von innen irgendwie aufzuklopfen, wenn sie nicht eine Bewegung wie den Trumpismus sozusagen im Hintergrund hätten, der sozusagen, da verbinden die sich jetzt. Das sind die Jungs, die waren alle standen direkt hinter Trump bei der Inauguration. Das ist das Bild.
Also, genau, das ist das Bild. Und ich sag's nochmal, für mich interessant, Tim Apple, wie er ihn immer nennt, Tim Cook stand da nicht.
Tim Cook stand da nicht, ja.
Ich sag mal.
Ich kann nicht genau sagen, ich habe mich mit Tim Cook jetzt nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass ein paar von den Jungs, nämlich Peter Thiel und Elon Musk, dass das die Leute sind, die das massiv vorantreiben. Das weiß ich. Bei den anderen, da habe ich mich nicht wirklich intensiv mit beschäftigt. Kann ich jetzt nichts
sagen. Was haben die an Milliarden schon verloren, seitdem Trump
das ist denen tatsächlich macht? Völlig ja. Wurscht. Das muss man sich, also ich glaube, das ist ja, das, was
ist
wir
ja auch egal. Musk und Thiel ist
ja, das, ja. Das ist das, was wir immer noch nicht verstanden haben. Also wir tun so, die müssen noch verrückt sein, dass
da sie sehen
das
wir die beiden machen. In jungen Jahren, ne, als sie PayPal gerade gegründet hatten.
Es gibt eine
damals
andere
Musk auch noch deutlich haarloser als heute. Das ist
es
auch
gibt eines
eine andere Wunder
Gruppe von Oligarchen, denen das nicht so wurscht ist. Und das auf die kann man eine gewisse Hoffnung setzen, obwohl das auch unheimlich ist. Das sind die Finanzoligarchen, um zum Beispiel den Finanzminister.
Ja, aber das wollen ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eines der Ziele, die alten Eliten auch zu zerstören. Das heißt also, die Tech-Elite in Silicon Valley weiß genau, dass wenn sie an die Macht kommen will, und das haben sie vor, also selbst bestimmen, wie die Welt in Zukunft laufen muss, dann müssen sie die alte Finanzelite auch loswerden. Das heißt, dieser Krieg, der da geführt wird, den Dollar zerstören, das ist ein großes Ziel gewesen, den Dollar schwächen, weil dann kann man das durch Krypto ersetzen. Die wollen nicht, die wollen keine regulierte Währung haben. Die wollen das selber setzen. Das heißt, wenn wir immer sehen, mein Gott, was machen die denn da und jetzt der Dollar kackt ab und so weiter. Nein, das ist bewusst. Das wollen die. Die wollen diesen Staat so zerstören.
Aber es gibt eben die Finanzoligarchen, denen das nicht, denen ist das nicht egal. Und die haben natürlich auch bei Trump ein Ohr. Also man muss sich das Weiße Haus jetzt so als einen mittelalterlichen Kaiserhof vorstellen, wo diese verschiedenen Fraktionen, Finanzoligarchen, die Tech-Oligarchen, die immer versuchen, so das letzte Mal im Raum gewesen zu sein, um das Ohr des Kaisers.
Aber es zeigt, dass wir uns bewegen müssen.
Ja, klar, absolut.
Europa hat keinen Markt für Startups. Also ein Startup ist in Europa nach wie vor unfassbar benachteiligt im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Und wir sind bei der künstlichen Intelligenz jetzt in den letzten 3 Jahren, das ist ja ein Thema, was mich sehr bewegt und interessiert, sind wir also unfassbar schnell zurückgefahren. Ja. Also tatsächlich, wenn es nicht um Mistral, also diese französische KI-Firma wäre, gäbe es überhaupt gar keine europäische KI-Unternehmung, die irgendwo im Weltmarkt noch eine Rolle spielen würde.
Das ist ein total interessanter Punkt. Die Tatsache, dass die bei KI so weit vorne sind, widerspricht ja sozusagen in gewisser Weise, vielleicht ist das eine komische Idee von mir, aber eigentlich widerspricht sie doch der Idee des Startups, widerspricht sozusagen der Idee, die im Silicon Valley gelebt wird und der gehuldigt wird, jeder kann es schaffen. Weil KI geht anders, als sich eine lustige App auszudenken, die dann vielleicht ein Welterfolg wird, so wie Zuckerberg und andere gemacht haben. KI geht nur unter Einsatz von unfassbar viel Kapital. Und was ich mitkriege, ist, wenn man sich mal anschaut, was Microsoft, die viel mit KI machen, ja, ChatGPT und so weiter und andere, auch Google oder Alphabet, was die ausgeben für Grafikkarten, für Prozessoren, eine Firma wie Nvidia zur wertvollsten Firma der Welt gemacht haben und so weiter. Das sind Milliardenbeträge, die man plötzlich nur noch für Hardware ausgibt. Das heißt,
da kommen wir wieder zum Anfang zurück.
Das meine ich. Das heißt,
wir brauchen
du bist
einen
da,
Kapitalmarkt in
genau,
Europa.
Aber du bist wirklich, da, ja, aber das ist die Gefahr, dass du schaffst es gar nicht mehr sozusagen, dieses Monopol in irgendeiner Form aufzubrechen. Das meine ich damit.
Ja, aber auch da wird es immer wieder Entwicklungen und Chancen geben. Also das ist kein Grund, das nicht zu machen in Europa. Was daraus wird, das muss man dann abwarten, aber es ist die Es ist eine notwendige Voraussetzung.
Aber wir sind in so kurzer Zeit, also zunächst einmal, das ist kein Widerspruch. Startup bedeutet, dass ich, auch wenn ich eine geniale Idee habe, sehr viel Geld bekomme. Und das geht eben in Europa nicht, weil der europäische Kapitalmarkt das nicht zulässt. Mhm. Die Franzosen haben da noch den besten Kapitalmarkt. Und da ist es auch kein Zufall, dass es eben Macron gelungen ist, mit Mistral da wirklich einen Gegenpol aufzubauen. Wir haben das nicht geschafft. Aber also der europäische Kapitalmarkt, der würde auch großartige KI-Ideen mit Geld ausstatten.
Der wäre ja sogar größer als der amerikanische, wenn man ihn schaffen würde.
Aber wir haben das eben nicht. Und das ist einfach, das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Das ist eine
Mentalitätsfrage, aber auch. Mal ganz ehrlich, also ich habe in Amerika, ich war in New York 9 Jahre lang, wie da über Geld gesprochen wird, also da sitzt da einfach sehr viel lockerer. Und da ist die Risikobereitschaft, auch in etwas zu investieren, was möglicherweise...
Das ist auch eine Regulierungsfrage.
Weil wenn ich hier das Geld einsetze und verliere es, dann ist es für mich persönlich weg. Und der Kapitalmarkt in den USA funktioniert so, dass ich also viel mehr riskieren kann, ohne dass es mich persönlich nachher ruiniert. Und also daher kommt, und außerdem kommen in Europa viel größere Summen zusammen, wenn wir den Kapitalmarkt hätten. Aber das haben wir ja nicht geschafft.
Das wäre eine Aufgabe für die jetzige Koalition, das sozusagen auch in Europa als europapolitisches Programm zu formulieren.
Das ist sozusagen das eine. Und wenn man sich klar macht, der Mann, den wir da gerade im Hintergrund sehen, Tesla, hat, glaube ich, 15 Milliarden verbrannt, bevor die Firma profitabel wurde. Also dazu waren Amerikaner bereit.
Die Risikokapital, hat ja
15
wieder,
Milliarden,
also die ganze Unternehmung hat
aber Johannes, die
Regierung hat da viel
reingesteckt. Der ideologische Hintergrund. Warum ist es für beispielsweise auch russische Dienste, russische Propaganda so einfach, jemanden wie Elon Musk zum Beispiel einzufangen? Warum ist der da so empfänglich? Ich habe das in deiner Dokumentation gesehen, mir war das nicht klar. Da gibt es sozusagen auch familiär eine lange, wie soll ich das jetzt ausdrücken, faschistoide Linie. Ist das zu viel gesagt?
Faschistoide Linie ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Tatsache ist, dass Elon Musk Großvater ein großer Anhänger der Apartheid war, dass Elon Musk auch wie Peter Thiel und auch David Sacks, dass die in Südafrika aufgewachsen sind und dass die Amerika dafür verantwortlich unter anderem machen, das habe ich jedenfalls immer wieder von den Leuten im Silicon Valley gehört, dass man Amerika dafür verantwortlich macht, dass die Apartheid gefallen ist. Das war ein Ansatzpunkt, das hat uns auch ein FBI-Agent erzählt, dass dieser Gedanke, dass Amerika die Apartheid mitgeholfen hat, die Apartheid abzuschaffen, dass man das Amerika nicht so richtig verziehen hat. Ich kann das jetzt nicht wirklich beurteilen.
Aber der Großvater...
Ich habe mit Elon nicht persönlich gesprochen, der hat mir das nicht gesagt, aber das wird sich zumindest so erzählen.
Der Großvater spielt bei...
Der Großvater, ich meine, das muss
der man... Der Frage, wer denkt davor,
ja, ich meine,
tatsächlich schon eine Rolle.
Es gibt ja ganz verrückte Geschichten, die man erst, wenn man anfängt, dazu recherchieren, wo man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also es fängt damit an, mit dem Technate. Der Großvater hat einer Bewegung angehört aus Kanada, die wollte einen sogenannten technokratischen Staat schaffen, in dem Ingenieure und Wissenschaftler sozusagen den Staat lenken. Und die sollten auch alle keine Namen mehr haben, sondern die haben Zahlen bekommen. Also der Großvater hatte auch sogar eine eigene Zahl.
Wie die Kinder
von Elon Musk. Ja. Dann hat, glaube ich, Werner von Braun, wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Buch geschrieben über die Besiedelung des Mars. Das war ein Roman, der deutsche Raketenwissenschaftler, der dann aus Nazi-Deutschland rübergegangen ist nach Amerika. Der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch wird der Mars regiert von einem Tech-Oligarchen sozusagen mit dem Namen Elon. Also das sind so Sachen, das kann man jetzt als Verschwörungstheorie abtun, aber Tatsache ist, das sind einfach Fakten, die stehen da, das ist so. Ob das nun das eine mit dem anderen zu tun hat, das wage ich nicht.
Übrigens, dass Elon Musk, wenn überhaupt, eine Inselbegabung ist, weil er eben soziale und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge, es mag ein genialer Ingenieur sein, aber versteht von sozialen Zusammenhängen, von sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen überhaupt nichts. Mhm.
Und warum ist das sozusagen der ideologische Part, Johannes, so ein Einfallstor für russische
Der Punkt ist, diese sogenannten Active Measures, hat uns auch ein KGB-Agent, das muss man wissen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Sowjetunion und Russland hatten es immer zum Ziel, den Westen zu spalten, weil das eine mächtige Gegenposition war, eine geostrategische. Mhm. Am besten, man schwächt seinen Gegner. Und dann der beste Krieg ist der, den man gewinnt, ohne ihn führen zu müssen. Und das macht man am besten, indem man den Gegner aus sich selbst heraus auflösen lässt. Das heißt, man muss den Konflikt schüren. Das hat man immer versucht. Früher hat man dafür Zeitungsartikel geschrieben, man hat Zeitungen gegründet, man hat Bücher geschrieben. Das hat aber nicht keine Massenwirkung gehabt. Das heißt, mit den sozialen Medien ist da jetzt ein völlig neuer völlig neuer Drive reingekommen, mhm, um diese Risse, die man in anderen Gesellschaften ausmacht, um die zu vertiefen und weiter zu spalten. Und was wir halt erfahren haben, ist, es hat wohl direkte Kontakte, das hat uns ein FBI-Agent erzählt, ein ehemaliger FBI-Agent, der bis 2025 dort Agent war beim FBI, dem das bis hierhin steht, weil er sagt, die Beweise liegen alle auf dem Tisch, es wird nicht reagiert. Das sei das größte Versagen der amerikanischen Spionageabwehr, was da passiert sei, denn man wisse eigentlich alles. Und Elon Musk, hat er behauptet, habe sich mehrfach, also die Russen hätten Elon Musk kultiviert, nennt man das, also über Jahre entwickelt,
sich herangezüchtet
sozusagen, ja, über soziale Kontakte, berufliche Kontakte. Und am Ende hätte es eine Offerte gegeben, sich direkt mit Wladimir Putin in Kontakt zu bringen. Und da haben die gesagt, also hat der FBI-Mann uns gesagt, das kann nur mit Wissen von Putin geschehen sein, weil niemand würde sich trauen, ein direktes Gespräch mit Putin anzubieten, der nicht den Auftrag von Putin persönlich gehabt hätte. Das ist unvorstellbar. Und es habe wohl, dafür gäbe es Beweise, die konnte er uns nicht zeigen, weil er, wenn er uns diese Sachen zeigt, selbst in den Knast gehen würde. Also das ist Geheimnisverrat. Er ist, glaube ich, bereit, vor dem Kongress auszusagen, wenn der Kongress soweit ist und ihm Immunität garantiert. Aber diese Beweise, es gibt wohl Beweise, dass sich Putin mit Musk getroffen hat. Und was man sieht, 2022, Musk kauft Twitter. Mhm. Twitter hatte, das hat uns eine Frau gesagt, Nina Jankovic, die war für im Department of Homeland Security in den USA zuständig für die Bekämpfung von Desinformation. Die hat gesagt, Twitter, als Twitter noch Twitter war, hatte sozusagen den Goldstandard für die Bekämpfung von Desinformation in den sozialen Medien. Und mit dem Kauf von Elon Musk in der zweiten Hälfte 2022, in dem Moment, wo es angeblich auch die Kontakte mit Putin gegeben haben soll, die direkten, wird X, das ist das umbenannte Twitter in X, wird zu einer reinen russischen Propagandamaschine. Also die russische Desinformation über Twitter hat brutal zugenommen. Jetzt fragt man sich, warum macht er das? Also warum? Warum ist das so? Denn die ersten Leute, die Musk entlassen hat, waren die Fact-Checker und die Moderatoren, mhm, und die genau gecheckt haben. Das waren die ersten, die er entlassen hat. Warum macht er das? Das Einzige, man muss, das kann man nur, ich glaube, herleiten. Der Punkt ist, er hat das gleiche Interesse wie Wladimir Putin, den Staat zu zerstören. Putin will
eine gewisse Faszination für Autoritarismus.
Ne? Ja, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Und das Faszinierende, mhm, an der ganzen Diskussion, also in der ganzen Recherche, war für mich, dass mir eigentlich alle meine Gesprächspartner in den USA gesagt haben, mhm, ihr habt es immer noch nicht verstanden in Europa und in Deutschland. Mhm. Deutschland ist das Hauptangriffsziel. Deutschland, diese Leute haben sich verschworen, Deutschland zu zerstören, in Unruhe zu bringen, weil wenn Deutschland fällt, fällt die Europäische Union. Deutschland ist das Gravitationszentrum, absolut, der Europäischen Union. Und wenn Deutschland nicht mehr, mhm, sozusagen die Europäische Union zusammenhalten kann, mhm, dann haben sowohl die Russen als auch die Tech-Bros leichtes Spiel. Denn das ist das, was sie beide hassen. Ein starkes Europa. Putin will kein starkes, geeintes Europa an seinen Grenzen haben. Und die Tech Bros, das hat man mir in Amerika auch erzählt, dass die hassen die Europäische Union, weil das sei die einzige Regulierungsmacht in der ganzen Welt.
Genau.
Mit einem riesigen Markt. Genau. Das sei die einzige Regulierungsmacht, die sie in die Schranken weisen kann. Und wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Es gab dann Strafzahlungen über hunderte Millionen Euro, genau, und so weiter. Das wollen die zerstören. Das ist das Ziel.
Und um Geld, glaube ich, geht es denn gar nicht. Davon haben wir genug. Es geht um Macht und um Einfluss. Bevor wir gleich noch Rüdiger Bachmann hören, Eva Quadbeck, an Sie die Frage. Ist sich die deutsche Politik dieser Tatsache bewusst?
Die deutsche Politik ist sich der Tatsache bewusst, aber wahrscheinlich nicht in dieser Dimension. Und so schnell kann Europa ja auch gar nicht hinterher regulieren, wie da eben Wildwuchs in den sozialen Medien ist, wie auch überhaupt die amerikanische Technik unser Leben beherrscht. Also es gibt ja jetzt einzelne, ich würde fast sagen, eher hilflose Versuche, dass wir uns unsere eigenen Clouds schaffen, ja, dass niemand unsere ganzen Daten einfach mit einem Fingerzeig abdrehen kann. Was ich aber auch sehe in Europa, und das macht ein bisschen Hoffnung, wir sind durch den Angriffskrieg von Putin in der Ukraine, durch Trump 2 in den USA, ja, nicht schwächer geworden, sondern die Europäer sind schon stärker geworden. Sie haben schon begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Meine Sorge
Merz ist, hat das begriffen,
habe ich Merz den Eindruck. Merz hat das begriffen, ja, absolut, so wie er jetzt agiert. Meine Sorge ist nur, dass wir zu langsam sind. Mhm. Also, dass wir zu langsam sind. Und es ist ja genau so, dass eben nicht nur unsere technische Existenz, ja, unter in Gefahr ist, sondern natürlich damit die Demokratie an sich. Das ist ja das größere Problem.
Ist das, Herr Bachmann, was auch Johannes sagt und was Eva Quadbeck da auch gerade andeutet? Ich glaube, Johannes, du benutzt irgendwo sogar dieses Wort Säuberung. Das ist ein schlimmes Wort. Aber ist das der Begriff, den man benutzen muss, wenn man sich anschaut, was gerade in Amerika passiert?
Ja, ich würde Säuberung tatsächlich nicht sagen, aber es ist eben ein Angriff auf die Grundlagen demokratisch-republikanischer Grundordnung. Und wir sehen das eben in vielen Bereichen. Wir haben über die Wissenschaftsfreiheit geredet. Wir haben heute noch nicht, aber muss man auch reden, über die Unabhängigkeit der Justiz geredet, über die Freiheit der Presse.
Unabhängigkeit der Justiz, wo Johannes Hanno sagt, dann gibt es Gerichtsurteile und dann gehen die hin und sagen, ist mir aber wurscht, akzeptiere ich einfach nicht.
Haben wir ja schon. Wir haben inzwischen, da wird wenig bis gar nicht drüber berichtet, sowohl in Amerika als auch hier. Wir haben im Prinzip eine offene Verfassungskrise in den USA, weil der oberste Verfassungsgerichtshof gesagt hat, to facilitate the return, also die Rückkehr dieses, der Name Garcia.
Der Mann, der in El Salvador einsitzt.
Ja. Folterknast. Es war eine Anordnung. Und zuerst hat man das so verbrämt, hat gesagt, ja, jetzt ist der außerhalb unserer Jurisdiktion, wir können da nichts mehr machen, muss der el salvadorianische Präsident entscheiden, also wir können da jetzt nichts mehr machen. J.D. Vance noch so frech, do you want us to invade El Salvador? Ja, wobei die gleichzeitig darüber reden, Grönland und Panama,
ja.
Aber das mal in Klammern. Und dann hat aber Trump sich verplappert, ich glaube, es war bei NBC, im großen 60-minütigen Interview, wo er dann direkt gefragt wurde, ja, tun Sie jetzt was, are you trying to facilitate? Versuchen Sie das zu ermöglichen? Und er sagt, da fällt mir ja im Traum nicht ein. Und das, der Moment war eigentlich der offene Verfassungsbruch, weil er gesagt hat, ich facilitate überhaupt nichts.
Genau. Ja? Ja, das geht dann sogar noch ein Stück.
Also das, und der letzte Punkt, wenn ich das noch machen darf, weil das auch immer vergessen wird, auch die Kunstfreiheit gehört meiner Meinung nach zu diesen Pfeilern der demokratisch-republikanischen Grundordnung, auch die wird gerade sturmreif geschossen. Da haben wir dann merkwürdige Dinge wie Trump nimmt sozusagen mit, macht das Kennedy Center reichs unmittelbar von seinem, direkt abhängig von seinem Hofe, ja, was ja auch ein schlechter Witz ist. Aber auch, Sie glauben doch nicht, die Tatsache, dass er jetzt gesagt hat, wir müssen Hollywood subventionieren, beziehungsweise umgekehrt Zölle gegen ausländische Filme, dass das ohne Mitsprache der Regierung, was Hollywood dann zu filmen hat, gehen wird. Wir jetzt in den Haushaltsverhandlungen wollen die Republikaner das National Endowment of the Arts, was ein großes sozusagen gesellschaftliches oder staatliches Stiftung ist im Grunde genommen, um eben die Künste, die schönen Künste in Amerika zu fördern, die sollen abgeschafft werden. Also auch die Kunst wird sturmreif geschossen. Alle diese Grundpfeiler werden sturmreif geschossen und das dauert. Da wird sozusagen jetzt eine Salve nach der anderen abgefeuert.
Ja, und ich finde, was mir persönlich da wirklich, wirklich Angst macht, ist, wenn jemand wie der Vizepräsident Vance sich hinstellt und wenn sich die Justizministerin hinstellt, die dann sagen, also Gerichte, die gegen Donald Trump entscheiden, also gegen die Politik von Donald Trump, das sind linksversiffte Richter, das ist ja fast quasi wörtlich, was die sagen, die haben nicht das Recht, gegen den Präsidenten zu entscheiden. Das heißt, damit wird die Gewaltentrennung öffentlich von den höchsten Staatsämtern infrage gestellt.
Ja,
massiv. Ja. Das wird permanent, auch über die sozialen Medien, spielen da auch wieder eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob in dem Fall Elon Musk gesagt hat, I agree, aber normalerweise kommt dann immer irgendwann ein Tweet irgendwo, I agree. Und dann geht das an 600 Millionen Nutzer in der ganzen Welt und natürlich auch viele in den USA. Da wird sozusagen die amerikanische Verfassung, die amerikanische Demokratie sturmreif geschossen.
Also, besser wird's heute nicht mehr. Danke allen ganz herzlich. Viel Glück mit der neuen Work-Life-Balance. Dann sehen wir uns vielleicht mal gelegentlich wieder. Danke Ihnen allen für die lange Anreise zum Teil. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.